Einige sind ja noch im Urlaub. Vielleicht hören Sie die Predigt nach. Ich bin sehr betroffen gewesen über das, was mir neu klar geworden ist oder vertieft klar geworden ist. Und ich fange mal mit einem Beispiel. Jeder von euch hat schon mal an einem Fluss gestanden. Ich gehe da mal von aus. Und wenn es kein Fluss war, dann vielleicht ein Bach. Der Fluss hat so für sich, dass er in eine Richtung fließt. Wenn du das so beobachtest, er fließt in eine Richtung. Er kommt von der Quelle und geht zur Mündung. Und wenn du aber in das Wasser gehst des Flusses, dann merkst du, dass die Strömungen ganz verschiedene Dinge tun. Es ist ein Nebeneinander, ein Untereinander. Da ist Wasser im selben Fluss, das langsamer ist, im gleichen Fluss, und Wasser, was schneller fließt. Es ist kälter an einer Stelle und an einer anderen Stelle ist es wärmer. Vielleicht kennst du das auch vom Meer, die verschiedenen Strömungen. Aber der Fluss, er weiß davon, dass er der Mündung zugeführt wird, von der Quelle zur Mündung. Ich empfinde die Weltgeschichte so ein Stück weit vergleichbar mit so einem Fluss und dem Lauf. Und doch ist die große Geschichte der Welt, aber auch deine Geschichte, sie hat eine ganz große Vielfalt in diesem Geschehen, mit diesem Bild des Flusses. Da ist manchmal mehr Wärme, da ist manchmal mehr Kälte. Da sind, wenn wir nicht aufpassen, auch Strudel. Meine Mutter ist als Kind fast ertrunken in einem Strudel in der Weser. Da ist förmlich manches Widersprüchliche, wo du sagst, das passt doch jetzt gar nicht. Und doch fließt es von der Quelle zur Mündung. Das Problem ist von uns Menschen, dass wir nicht um diese Quelle und das Ziel wissen. Es sei denn, wie du dich entschieden hast heute Morgen, dich aufzumachen, in die Gemeinde zu kommen, mit Christinnen und Christen zusammen zu sein und zu sagen, ich will neu hören, erneut hören, vertieft hören, wer die Quelle für mein Leben ist, wer der Eigentliche ist, den ich brauche und wo alles hingeht. Es ist so wesentlich, weil uns so vieles wie so ein Strudel wegziehen will, nach unten ziehen will. Und ich empfinde das mehr denn je, dass im Moment ganz viele Strudel unterwegs sind und sie ziehen mächtig. Von daher war mein Gebet und ich selbst bin eingeladen, dass ich höre, was in Gottes Wort steht. Auch für diesen heutigen Tag. Ich bin in Apostelgeschichte 16 heute mit euch unterwegs. Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis Ende des Kapitels. Ich lese heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagergeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagergeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten: Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie. Und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die innerste und hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sie sich, er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Am nächsten Morgen kamen die Gerichtsdiener im Auftrag der Prätoren zum Gefängnisaufseher mit der Anweisung, lass diese Männer frei. Der Aufseher berichtete Paulus davon, die Prätoren haben mir durch ihre Diener befohlen, euch freizulassen, erklärte er. Verlasst nun also das Gefängnis und zieht im Frieden Gottes weiter. Da wandte sich Paulus an die Gerichtsdiener und sagte, erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Die Gerichtsdiener erstatteten den Prätoren Meldungen und berichteten ihnen, was Paulus gesagt hatte. Als die Prätoren hörten, dass es sich bei diesen Männern um römische Bürger handelte, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie begaben sich persönlich zu ihnen und entschuldigten sich für das, was geschehen war. Daraufhin führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Wieder in Freiheit gingen Paulus und Silas zu Lydia, wo sich auch die Brüder trafen und sie ihnen Mut machten. Danach verließen sie die Stadt. Das war jetzt ein langer Text, aber es war Wort Gottes. Und es hat tatsächlich so stattgefunden. Und es ist so wichtig, dass wir uns diesem Wort Gottes stellen und uns jetzt genau vergegenwärtigen, dass das bisschen so ein Stück weit ist wie in einem Fluss, wo verschiedenste Bewegungen sind, vielleicht auch in dir. Wie kriegt man Zugang zu dieser Geschichte, zu diesem Tatsachenbericht? Wie gehen wir damit um, dass Männer des Glaubens, also Männer, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, die im Glauben Jesus angenommen haben, die eine Umkehr erlebt haben, die gesagt haben, ein Leben ohne Gott kann nicht mehr ein Leben für mich sein, sondern ich bin an Jesu Herz gezogen, an seine Liebe und an seine Rettung glaube ich, dass er für mich gestorben ist am Kreuz, dass er da verblutet ist für mich und dass er gesagt hat, Vater, vergib ihnen. Sie haben erlebt, wie Schande und Sünde von ihrem Leben fiel und sie wussten selbst das, was kommen wird, wo sie erneut versagen werden. Wenn sie zu Jesus kommen, ist Vergebung da, ist Gnade da. Solche Männer waren sie und sie sind unterwegs auf einer Missionsreise, sind unterwegs, weiter zu sagen von dem, was sie erleben. Und sie haben bei dieser Missionsreise Folgendes an Prinzip. Sie gehen nur dahin, wo der Heilige Geist, wo Gottes Geist sie hintreibt und hinführt. Das ist wesentlich. Wir können überall hingetrieben werden. Wir können überall unterwegs sein. Du hast einen freien Willen, du kannst dahin gehen, du kannst dorthin gehen, du kannst das machen, du kannst abschalten, du kannst schlafen, du kannst essen, du kannst trinken. Wir können vieles hier in unserem Land ganz in Freiheit. Aber diese Männer haben gesagt, wir wollen den Auftrag erfüllen, den Gott uns aufs Herz legt. Und das gilt auch für uns. Wir sind als Gemeinde eine lebendige Gemeinde, eine starke Gemeinde, stark in Christus, wenn wir verstanden haben, das, was er uns aufs Herz legt, dass wir es teilen, dass wir es weitergeben. Alle Geschenke, die du von Gott bekommen hast, sind nicht Geschenke nur an dich und an mich, für mich, sondern für die Menschen, die in dieser Umgebung leben, in dieser Stadt leben. Und sie leben so ähnlich, wie wir es gerade gehört haben, ich es gerade gelesen habe. Es gibt Menschen, die darum wissen, dass mit Religion kräftig Geschäfte machen kann. Das war immer so und es wird immer so bleiben. Und diese Frau, diese Sklavin, die heißt also eine Leibeigene, was es damals gab zur Zeit Jesu, eine Leibeigene, die sich also nicht selbst bestimmen durfte über Leben, hatte zusätzlich zu dessen, dass jemand über ihr stand und ihr sagte, als Herr oder als Herrin, was sie zu tun und was sie zu lassen hatte, sie hatte zusätzlich einen Geist in sich. Manche Ausleger sagen, ja, sie hatte so einen Bauchreden, sie konnte als Bauchrednerin auftreten. Ja, es sei drum, das steht hier nicht. Aber was darin steht, es steht drin, dass ein Wahrsagegeist in ihr ein Zuhause bekommen hat. Dass also neben dem, dass sie Sklavin war, zusätzlich sie Medium war für einen Geist, der ihr diktierte und sie ihr vorgab, ohne ihr Zutun oder ihren Willen, ihr vorgab, sie verpflichtet hat, sie musste das aussprechen, was dieser Geist ausgesprochen haben wollte. Also ein fürchterliches Chaos. Wenn du nicht mehr Herr deiner Sinne bist, wenn du nicht mehr Herr deines Denkens bist und du merkst in diesen Situationen, du wirst gesteuert. In der Situation ist diese Frau und die Männer des Glaubens, Paulus, Silas, Timotheus und Lukas, sind unter anderem unterwegs in Philippi, weil sie gehört haben, sie sollen dort die frohe Botschaft verkünden. Sie sollen weiterreden von diesem Christus, den Auferstandenen, denn er ist nicht im Tod geblieben. Er lebt, er lebt. Dass es das gibt, aus dem Tode erstehen und das als Sohn Gottes. In der Tat, die davor gewesen ist, zu sagen, Vater, vergib ihn. Damit wir auch Auferstehung erleben, dass dein Leben, dass mein Leben Auferstehungskraft erlebt und die Auferstehung selbst. Und sie sind unterwegs. Und da passiert es. Da schreit diese Frau diese Worte. Diese Worte, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Sie sagt die Wahrheit. Dieser Geist, der ihr habhaft über sie habhaft ist, sagt, ohne dass sie willentlich es will und sie muss es tun, weil sie in diesem Zwang ist, in dieser Gefangenschaft lebt, sie sagt die Wahrheit. Da muss ich doch mal da stehen bleiben und überlegen, warum wird das nicht einfach positiv genutzt? Wenn sie die Wahrheit sagt, warum geht das Paulus auf den Keks? Warum regt es ihn auf? Sie ist doch im Grunde genommen wie eine Fanfare, die vorausgeht oder von hinten ruft. So nach dem Motto, was Besseres gibt es doch gar nicht. Die ist stadtbekannt, die Frau. Warum lässt er das nicht stehen? Ich sage euch warum. Weil Paulus selbst ein fanatischer Verfechter war und meinte, Gott zu gefallen. Und in Wirklichkeit hat in der Zeit, wo er meinte, für Gott was zu tun, dem Teufel gedient. Er war zerrissen in sich. Er war boshaft anderen gegenüber. Er hat sich gefreut, wenn andere umgebracht worden sind. Er war vollkommen zersetzt mit Gift und Galle. Gerade dieser Paulus nimmt wahr, dass diese Frau nicht Herr in ihrem Haus ist, Herr ihres Lebens ist. sondern dass sie tun muss, was über sie in sie gekommen ist und sie gefangen genommen hat. Und ich frage dich heute Morgen im Namen Jesu, ist das in deinem Leben auch vorhanden? Dass Dinge abgehen, wo du genau weißt, eigentlich bin ich jetzt hier nicht mehr Herr, sondern ein anderer steuert mich. Und was so krass ist, dass sie die Wahrheit sagt, denn sie sind die Zeugen des Allerhöchsten. Sie verkünden den Weg zur Rettung. Aber diese Frau ist nicht frei. Und das Evangelium ist die frohe Botschaft der Liebe Gottes, der Retterbotschaft Liebe Gottes, die auf den freien Willen stoßen darf und soll. Gott will keine Marionetten. Gott will nicht, dass irgendwelche Dogmen einfach abgenickt werden, irgendeine Tradition weitergesponnen wird. Gott will nicht, dass wir einfach sein Wort raushauen in Gewalt und gar nicht merken, dass es eben um eine Liebesbeziehung geht, um ein Antwortgeben geht. Es geht nicht nur um ein Abnicken, es geht um das, dass die Liebe Gottes in mich fließt und dass ich darüber frei werde und frei werde von Bindungen. Und wir sind in einer Zeit, wo so viele Bindungen nach uns greifen, ob es die Spielsucht ist, ob es die Geltungssucht ist, ob es die Pornografie ist, ob es was auch immer ist, ganz egal was es ist, der Intellekt, die Philosophie, die es auf sich nur hören wollen, im Sinne dessen, ich bin der Herr. Diese Frau, und das sah Paulus, war zerrissen, sie musste schreien. Und rief eigentlich noch viel lauter, ich will frei werden. Und Paulus dreht sich um nach mehreren Tagen und sagt zu diesem Wahrsagegeist, nicht zu ihr als Person. Gottes Gnade steht über ihrem Leben. Gottes Gnade klopft an. Gottes Erneuerung klopft an. Er sagt, du Wahrsagegeist im Namen Jesu Christi, weiche. Die Gemeinde Jesu, das Gesandtsein aus der Gemeinde Jesu heraus, das Unterwegssein in dieser Stadt, in dieser Region, beinhaltet diesen Auftrag. Und wir sollten uns nicht wegducken. Nicht nur für Spezialisten, sondern da, wo wir dem Geist der Gefangenschaft begegnen, der Dunkelheit, da haben wir ein klares Mandat, uns selbst unter das Blut Jesu zu stellen, und zu sagen, im Namen Jesu, der Christus, geh. Die Welt um uns herum und auch hier braucht dieses Dienen einander, im Namen Jesu. Diese Frau erlebt also Befreiung. Es wird jetzt nicht nachvollzogen, was dann bei ihr passiert. Aber es ist ein Erleben, was diese ganze Gesellschaft um sie herum, nämlich die Herren, die damit viel Geld gemacht haben, in Unruhe bringt. Denn das Geschäftsmodell der Religion greift nicht mehr. Die Sachen, die bis dahin gesagt worden sind von ihr, ja, als Medium, sie greifen nicht mehr. Es lässt sich nichts mehr damit verdienen. Es lässt sich nichts mehr damit abschotten. Es lässt sich nichts damit erklären. Die Erklärung ist vorbei. Und deswegen wird diese Macht des Stolzes und des Sauerseins konkret. Und Paulus und seine Leute erleben, dass sie ins Gefängnis geworfen werden, davor geschlagen werden, beschuldigt werden, falsche Beschuldigung formuliert werden, die sie nachher auflösen. Sie sind wohl römische Bürger. Sie hätten gar nicht in diese Situation geführt werden dürfen. Sie lassen es geschehen. Manchmal in unserem Leben passieren Dinge, in meinem Leben, die mich, ich sag's mal, schlicht überfordern. Auch jetzt bei Geschwistern unter uns geschehen Dinge, die uns überfordern, die uns ratlos machen oder sprachlos machen. Dann lade ich uns ein und ich bin selbst eingeladen, lass Gott dich führen, auch durch die Dinge, die du im Moment nicht verstehst. Denn jeder Schlag, den du unberechtigt abbekommst, ist ein Schlag, der etwas auswirft in dir. Jede Krankheit, die anklopft. Jede Krankheit, die kommt, ohne dass sie sagt, ich stelle mich vor, guten Tag, ich bin die und die Krankheit. Wir kriegen das dann irgendwann entschlüsselt, aber sie ist da. Wenn diese Schläge, wenn du erlebst in deinem Leben, dann will der Feind in dieser Zeit dich wegbringen, runterziehen, dass du diese Liebe zu Jesus aufgibst, dass du seiner Retterliebe nicht mehr glaubst, dass du seiner Gnade nicht mehr deine Hoffnung bringst, dass du das einfach abgibst. Und das tun sie nicht. Sie lassen sich schlagen und sie hören Dinge, die über sie gesagt werden. Ist euch aufgefallen, dass sie gar nicht gefragt werden? Sie werden nicht gefragt. Erklärt euch. Erzählt etwas. Erzählt etwas von dem, was ihr mitbringt. Wird nicht getan. Es wird einfach geurteilt. Knallhart. Wer mit Jesus unterwegs ist, der wird Folgendes erleben und ihr könnt es alle bezeugen. Viele von euch können es bezeugen. Jesus ist der, der wartet und fragt. Jesus ist der, der dir Zeit gibt, über die Dinge nachzudenken, Antwort zu geben aus dir heraus. Jesus ist der, der dich nicht lässt, auch wenn du durch ganz schwere Täler gehst, so wie diese Männer, die das so erleben mussten. Und dann kommt das Geheimnis in der Nacht. Erst Mitternacht. Wie viele Stunden haben sie erst mal gesammelt? Haben sich vielleicht gegenseitig getröstet, in den Arm genommen. Aber sie waren im Stock, weil jemand sich vor sie kniete, nämlich dieser Aufseher, und diesen Fuß und ihre Füße in einen Stock legte, wisst ihr? Und dann drehte er von der Seite diesen Stock. Ihr müsst euch das vorstellen, zwei Hölzer rechts und links. Und dann werden diese Hölzer zusammengeschoben. Wisst ihr, was das für Schmerzen sind? Hast du schon mal einen Schuh getragen, der dir zu klein war? Ein Schuh, der zu eng wurde? Wie das schmerzen kann? Und wenn du in so einem Stock bist, dann hast du eigentlich nur einen Gedanken: Schmerz. Ungerechtigkeit. Zorn könnte über den Mund kommen. Verzweiflung sich breit machen. Sie entscheiden sich für etwas anderes. Sie entscheiden sich trotz des Schmerzes, Gott zu loben, ihm die Ehre zu geben, ihn zu verkünden. Und das ist das Wunder des Glaubens, dass ich trotz dessen, dass ich in so einem Stock bin, übertragen gesprochen jetzt, was dein Stock ist, eventuell gerade, dass du die Freiheit behältst, seine Liebe auszudrücken, seine Liebe zu besingen. Und das machen uns Geschwister vor weltweit, die jetzt gerade in Gefängnissen sitzen, die um des Glaubens willen aus den Dörfern geworfen sind, aus ihrer Familie verbannt wurden. Sie machen es vor in der Weise, dass sie sagen, das, was im Wort Gottes steht, das ist wahr. Und das ist auch für mich die Einladung. Im Schmerz Gott zu sagen, wer er ist, im Gebet und im Singen. Ihn zu loben und zu sagen, deine Verheißungen haben Gültigkeit. Und in Jesus sind alle Verheißungen ein Ja von dem Vater hin. Und ich möchte in dieser Freiheit leben. Und ich möchte mich nicht einsperren lassen, weil ich gerade im Flock bin, sondern mein Innerstes, mein Leben gehört dir. Ihr Lieben, nicht, dass ihr denkt, wenn mir so etwas konkret widerfahren würde, dass ich einfach so sagen würde, genau so ist es. Aber ich möchte es mir schenken lassen, lernen. Ich möchte es lernen, dass auch die schwerste Situation eine Situation bleiben darf, wo ich Gott sage, wer er ist und dass er mit mir ans Ziel kommt. Dass die Verheißungen über deinem Leben Gültigkeit behalten und das will uns ja geraubt werden. Das soll uns geraubt werden. Und da, wo das passiert, geschieht das Wunder, dass andere hörend werden. Denn sie sind ja im tiefsten Gefängnis. Und andere, die gebunden sind, berechtigt, dort auch im Gefängnis sich aufhaltend, hören, dass es eine Retterliebe gibt. Dass es einen Gott gibt, der seine Hände weit aufmacht und sagt, ich möchte dir Gnade zukommen lassen. Ich möchte dich begnadigen. Ich möchte die Scham und die Schuld auf mich nehmen für dich. Und mein Sohn hat es getan. Sie hören die Botschaft. Und wisst ihr, das Tolle ist, keiner von den Gefangenen, als die Fesseln von ihnen fallen, die Gefängnistüren aufgehen, flieht. Keiner von ihnen. Das Geheimnis unseres Lebens ist, dass da, wo du bist, im Lauf des Flusses, da, wo du gerade bist, da hat Gott für dich eine Aufgabe und ein Sinn ist darin. Es ist sinnvoll, dein Leben. Jede Stunde ist von Gottes Seite Geschenk für mich und mein Leben. Die Frage ist, ob ich das bereit bin zu entdecken, entdecken zu lassen durch den Heiligen Geist. Und Paulus ruft diesem Aufseher zu, der wusste, wenn die Gefangenen davon gingen aus, weil alles offen war, geflohen sind, das ist der normalste Weg. Wenn du gefangen bist und die Fesseln sich lösen, kennst du das? Kennst du das, dass gesagt wird, wissen Sie was? Sie können das Krankenhaus verlassen. Sie können das Krankenhaus verlassen. Es ist alles wieder gut. Und ich sage, ach, wissen Sie was? Ist so schön hier. Und ich möchte auch noch ein paar Medikamente. Nein, wir würden alle, jeder für sich, gucken, dass er rauskommt, abhaut. Und sie sind, und ich glaube, dass das eine Atmosphäre, ein Kairos Gottes, ein Moment Gottes durch den Heiligen Geist da ist, dass sie gar nicht gehen können, weil die Erfüllung ihres Lebens stattfindet. Nämlich, sie hören von der Retterliebe. Sie hören von dem, dass ihr Leben nicht sinnlos ist, wahr, sondern dass da etwas auf sie wartet. Und das ist etwas, was der Aufseher nicht fassen kann. Er stürmt hinein und muss sich auf den Boden vor Paulus und Silas werfen. Ein zweites Mal. Das erste Mal kniet er sich vor ihnen nieder, um sie in den Stock zu nehmen. Da musst du dich hinknien. Das zweite Mal, dass er ergriffen ist von dem, was er erlebt, dass die Städte gebebt hat, sei es drum. Aber er ist so tief ergriffen, dass er weiß, jetzt kommt in mein Leben etwas anderes. Denn dieser Mann, und das zeigt ja das, was hier dann sich anschließt, ist auch ein Gefangener. Wir sind alle Gefangene, es sei denn, Christus hat uns frei gemacht. Wir sind alle Gefangene. Ich bleibe Gefangener, wenn nicht Christus mich frei macht und ich in dieser Freiheit lebe. Dieser Aufseher fragt, meine Herren, was muss ich tun, dass ich dieser Freiheit weiter Raum gebe? Was muss ich tun? Glaube an den Herrn Jesus Christus und dein Haus und du wirst Rettung erleben. Glaube an ihn. Verstehst du? Gott schenkt dieses Geschenk des Glaubens, auch heute Morgen. Du kannst sagen, es ist irgendeine alte Geschichte. Ja, vielleicht hast du auch Leute erlebt, die genau so damit umgegangen sind, dass sie dir das vor den Latz knallen und du damit allein gelassen wirst, dass sie einfach ein Wort Gottes nehmen und dir förmlich eins auf den Kopf hauen. So ist es nicht gemeint. Christus macht das Wort lebendig. Und Christus will ein Ja, will fragen, will deine Zweifel hören, will deine Zerrissenheit hören. Er will Anteil nehmen an dem, was auch das Scheitern betrifft, aber natürlich auch das Tolle, das Großartige. Aber er hat uns als Gegenüber geschaffen und nicht als Abnicker, sondern als das, dass du sagst, aus freien Stücken nehme ich diese Liebe an. Aus freien Stücken gehe ich diesen neuen Weg, so wie dieser Aufseher diesen neuen Weg beginnt. Sie verkünden nicht nur ihm, sondern seinem ganzen Haus das Evangelium. In Jesus Christus ist Rettung allein. Er macht dich heil. Er vergibt gern. Er lässt Gnade über dein Leben aussprechen und es geschieht. Er segnet, er hebt dich, dein Angesicht, er hebt dich und gibt dir Ansehen. Und er nimmt dich an die Hand und führt dich. Dieser Aufseher ist geflasht. Dieser Aufseher erlebt Freiheit, obwohl er noch die Soldatenuniform anhat. Und er erlebt, was wir gerade gelesen haben vorhin. Er erlebt Erneuerung. Er lässt sich taufen auf das Bekenntnis seines Glaubens. Und nicht nur das, sondern er erlebt, dass seine Familie, dass sein Hausstand zum Glauben findet. Also Leute, eine Erweckung in Geschwindigkeit. Fantastisch. Und dann dürfen wir nicht vergessen, er kniet sich das dritte Mal nieder und wäscht die Striemen ab. Ich kann mir vorstellen, dass er die Füße salbt und dass er weint. Weil das gehört auch zu unserem Leben. Dass wir andere verletzt haben. Er geht den neuen Weg. Und Paulus? Paulus nimmt das wahr, als so sollte es von Gottes Seite aus sein. Und er geht nicht still, wie er aufgefordert wird, still alles zu verlassen mit seinen Leuten, sondern er geht aufrecht. Ob starke Zeiten oder schwache Zeiten. Geh aufrecht. Du bist ein Königskind. Wir sind Königskinder. Geh aufrecht. Und lass dir nicht gefallen etwas, was du dir nicht gefallen lassen musst. Für die Gemeinde in Philippi ist es ganz wichtig, dass Paulus sagt, und jetzt komm die, bitteschön, und hol mich aus dem Gefängnis, weil ich römisches Bürgerrecht habe, und sie sollen mich hinausführen. Und in der Stadt begegnet ihnen eine Atmosphäre, wo die Leute merken, die das Sagen haben, hier haben wir etwas falsch gemacht. Und sie kommen, sie entschuldigen sich. Und ich glaube, dass das für die, die dann in Philippi weiter Gemeinde gebaut haben, in dieser Stadt, ganz wesentlich war, dass sie ihn begleitet haben, sich entschuldigt haben, ihn herausgeführt haben. Also, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann heißt es nicht immer nur, in Anführungsstrichen, den geduckten Weg gehen, sondern den aufrechten Gang gehen, voller Erwartung und Freude. Leute, ich bin gespannt, was Jesus noch mit dieser Gemeinde, seiner Gemeinde macht. Ich bin sowas von gespannt. Amen.